Kennt ihr das, dass ihr euch fragt, wer hat das wohl als Erster gemacht? Ich hab das manchmal. Zum Beispiel frage ich mich, wer war der Typ oder die Frau, der als Erstes auf die Idee kam, von einer Kartoffelpflanze unten die Knollen auszubuddeln, die dann in Salzwasser zu kochen und zu essen. Also, genial. Und wer war der Typ, der noch viel genialer war, der auf die Idee kam, das in Streifen zu schneiden und in die Fritteuse zu schmeißen? Das frage ich mich wirklich und ich bin diesen Menschen total dankbar. Genauso denke ich, wer ist zum ersten Mal auf die Idee gekommen, so eine Art Ball zu erfinden und den mit dem Fuß durch die Gegend zu kicken? Und wer ist auf die noch genialere Idee gekommen, einen Schläger in die Hand zu nehmen und den Ball gegen die Wand zu hauen und Squash zu spielen? Das mag ich noch viel lieber als Fußball. Wer war der Erste, der diese genialen Ideen hatte? Und diese unkonventionellen Ideen? Heute geht es um Menschen, die zum ersten Mal etwas gemacht haben. Und diesen Menschen sind wir genauso dankbar, wie wir dem Menschen dankbar sind, der zum ersten Mal Kartoffeln in die Fritteuse geschmissen hat. Oder einen Ball gegen die Wand gehauen hat. Vielleicht kennt ihr den Spruch, alle sagten, das geht nicht. Da kam einer, der machte es einfach. Ich kenne ein paar Menschen, die sind so drauf und ich versuche, denen immer so ein bisschen nachzueifern. Ich glaube, er ist nicht da, ich wage es trotzdem. Jens ist zum Beispiel so jemand. Den frage ich ganz gerne mal, wenn er irgendwas gemacht hat. Und das hast du schon mal vorher gemacht? Und er sagt, nein. Und dann werde ich erstmal sprachlos. Und das macht er auch bei Sachen, wo man nicht auf die Idee kommt, sie zum ersten Mal zu machen. Gerd ist auch so jemand. Es gibt viele Leute. Meine Mutter ist auch so jemand. Die machen Sachen zum ersten Mal, bevor es jemand anderes gemacht hat. Und diesen Menschen bin ich dankbar und von denen lerne ich gerne. Und ich möchte euch heute einladen, von Menschen, die etwas zum ersten Mal gemacht haben, zu lernen. Und zwar geht es heute um die erste Missionsreise. Die erste Missionsreise besteht aus Machen. Da waren drei Menschen, die gesagt haben, wir machen es. Die haben sich auf ein Abenteuer mit Gott eingelassen und haben authentisch gelebt in ganz unterschiedlichen Kontexten. Und es hat funktioniert. Es ist eine Geschichte vom Hinfallen, vom Aufstehen und vom Weitermachen. Und es geht immer wieder um den Blick nach oben, um das Vertrauen in Gott. Und trotz diesem ganzen Pathos, den ich gerade versuche hier zu vermitteln, sind diese Leute nicht enthusiastisch und kopflos gestartet, sondern sie wurden beauftragt, sie wurden gesandt und sie waren in einen gemeindlichen Kontext eingebunden. Das habe ich euch vorhin vorgelesen, als wir für unsere neuen Leiter gebetet haben. Sie standen zusammen mit einer Gemeinde an einer Sache. Wir brauchen, wenn wir für Gott unterwegs sind, und das sind wir jeden Tag in unserem ganz normalen Kontext, brauchen wir den Rückenhalt von anderen Christen. Das ist ganz wichtig und deshalb waren Paulus, Barnabas und Markus auch genauso unterwegs. Ich lese euch eine Begegnung vor, die relativ am Anfang dieser Reise stand. Und die steht in Apostelgeschichte 13, ab Vers 6 bis Vers 12. Also Apostelgeschichte 13, ab Vers 6. Anschließend durchzogen sie die ganze Insel, bis sie nach Paphos kamen. Dort begegneten sie einem Juden, der ein Magier und ein falscher Prophet war. Er hieß Bar-Jesus und gehörte zum Gefolge von Sergius Paulus, dem Prokonsul der Insel, einem klugen und vernünftigen Mann. Dieser hatte Barnabas und Saulus zu sich eingeladen, weil er sehr daran interessiert war, die Botschaft Gottes zu hören. Doch Bar-Jesus oder Elimas, wie der Magier auch genannt wurde, Elimas bedeutet Zauberer, griff die beiden heftig an und versuchte mit allen Mitteln den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Da blickte ihn Saulus, sein römischer Name ist Paulus, durchdringend an. Vom Heiligen Geist erfüllt, sagt er zu ihm, du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du, ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen, um seine guten Pläne zu durchkreuzen? Doch jetzt bekommst du die mächtige Hand des Herrn zu spüren. Du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen können. Im selben Augenblick fand sich der Magier in tiefste Dunkelheit gehüllt. Er tappte hilflos umher und suchte jemanden, der bereit war, ihn an der Hand zu führen. Als der Prokonsul das sah, kam er zum Glauben, tief beeindruckt von der Lehre des Herrn, die solche Dinge bewirkte. Ich finde, es ist eine ziemlich heftige Begegnung, die den drei, man könnte sagen, ersten Missionaren, die auch unterwegs waren in andere Länder, hier begegnet. Und sie bekommen ordentlich Gegenwind. Der Begriff Gegenwind wird uns in den nächsten Minuten häufiger begegnen, weil das etwas ist, womit ihr wahrscheinlich vermutlich alle etwas anfangen könnt. Das Schöne an dieser Situation ist, Paulus und Barnabas sagen nicht, also ihre Reaktion auf den Gegenwind ist nicht, ja, ich bin schwach, ich bin unfähig, fehlerhaft, vielleicht habe ich eine dumme Strategie gewählt und deswegen klappt das gerade nicht so richtig oder ich habe falsche Argumente an den Tag gelegt. Das machen sie nicht. Es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie gleich bei dem Gegenwind in die Reflexion gehen und so von Selbstzweifel zerfressen werden oder sowas, sondern was sie machen, oder vor allen Dingen Paulus an dieser Stelle, ist Konfrontation. Aber holla, volle Lotte Konfrontation. Und diese Konfrontation ist auch eine ganz besondere, weil sie ja quasi diesem Elimas genauso begegnet, wie sie Paulus begegnet ist. Als Paulus seine Begegnung mit Gott hatte, kam ein Licht vom Himmel, Paulus war geblendet und konnte danach nicht sehen und war darauf angewiesen, von anderen geführt zu werden, so wie es diesem Elimas hier geht. Paulus weiß, wer hinter ihm steht. Er spürt den Gegenwind, aber was er viel mehr spürt, ist den Rückenwind, das Getriebensein von Gott und die Unterstützung der ganzen Gemeinde, die hinter ihm steht. Paulus findet Kraft, um in dieser Situation Menschen mit der Wahrheit zu konfrontieren. Die Frage, die sich mir dann so ein bisschen stellt, ist: Ist Eskalation gut? Ist das gut, mal was so richtig auf die Spitze zu treiben und richtig knallen zu lassen? Ich würde sagen, manchmal ja. Ist es gut, andere Menschen als Teufel zu bezichtigen? Finde ich schwierig. Und steht hier ja auch nicht, dass wir das tun sollten. Es hilft immer, wenn man sich bei solchen schwierigen Sachen den Kontext anguckt. Der Kontext hier ist, der gute Elimas war ein Zauberer. Der kannte sich mit Mächten aus. Der wusste, dass man beeinflusst werden kann von unterschiedlichen Richtungen. Den als Teufel zu bezichtigen, ist ein Kontextbezug, den Paulus da anwendet. Paulus sagt ihm ganz knallhart auf den Kopf etwas, wozu Elimas in der Lage ist, es zu verstehen. Und er lässt es eskalieren. Manchmal sollte vielleicht etwas eskalieren. Paulus und seine Mitstreiter waren ehrlich. Sie waren authentisch und sie waren mutig. Und sie haben damit nicht aufgegeben, nur weil sie ein wenig Gegenwind bekommen haben. Sie haben auch nicht aufgegeben, als sie viel Gegenwind bekommen haben. Sie haben weitergemacht, weil sie den Rückenwind hatten. Wo bekommen wir Gegenwind? Wo stellt sich in unserem Leben Feinde gegen uns? Es können ganz banale Sachen sein. Vielleicht bist du in einer schwierigen Phase und es fällt dir morgens schwer aufzustehen. Vielleicht hast du Konflikte mit anderen Menschen, wo du immer wieder spürst, okay, hier werde ich gebremst, hier kann ich nicht weitermachen, ich verspüre Gegenwind. Vielleicht hast du dir gute Vorsätze genommen, die du in deinem Leben umsetzen möchtest und es klappt nicht so richtig. Vielleicht entwickeln sich gute Gespräche, es entwickeln sich Beziehungen zu deinen Nachbarn, aber irgendwie kommt immer was dazwischen. Vielleicht hast du den Eindruck, manche Freundschaften, die du eigentlich gerne führen würdest, können gar nicht entstehen, als ob sie nicht entstehen dürften, als ob jemand etwas dagegen hätte. Paulus lebt hier die Konfrontation vor und ich glaube, wenn wir an solchen Dingen stehen, ist die Konfrontation auch der richtige Weg. Denn nur dann sind wir wirklich ehrlich. Und wir können auch in diesen schwierigen Situationen, in konfrontativen Situationen, mit Gott bestehen. Genauso wie Paulus. Ich lese weiter, Vers 13 und bis 15. Paulus und seine Begleiter brachen wieder auf. Sie bestiegen ein Schiff und fuhren von Paphos nach Perge in Pamphylien. Dort trennte sich Johannes von Paulus und Barnabas. Während Johannes nach Jerusalem zurückkehrte, zogen die beiden anderen von Perge aus landeinwärts, bis sie in das an der Grenze zu Pisidien gelegenen Antiochia kamen. Am Sabbat gingen sie in die dortige Synagoge und setzten sich zu den Gottesdienstbesuchern. Nach der Lesung aus dem Gesetz des Mose und aus den Schriften der Propheten schickten die Synagogenvorsteher den Synagogendiener zu Paulus und Barnabas und ließen ihnen mitteilen: Liebe Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung mitgebracht habt, dann, das ihr an die Gemeinde weitergeben wollt, dann ist jetzt die Gelegenheit dazu. Paulus, Barnabas ziehen weiter. Johannes Markus trennt sich von ihnen, da möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen. Und dann kommen sie in die nächste Stadt. Und das Erste, was sie machen, ist, sie nehmen sich Zeit für die Menschen dort. Sie warten, sie gehen in die Synagoge. Sie erweisen den Menschen in ihrem Umfeld Respekt, und zwar maximalen Respekt. Sie respektieren die Kultur und die Gepflogenheiten und zeigen sich wertschätzend. Nur so kann man Menschen authentisch lieben, indem man sie so nimmt, wie sie sind. Und dann ergreift Paulus die Gelegenheit und predigt. Die Predigt lese ich euch jetzt nicht vor, die könnt ihr euch gerne noch durchlesen. Und er predigt, ich finde, so, wie sie es mögen. Denn er erzählt eine ordentliche Geschichte. Er holt für die Juden richtig ordentlich aus, bringt alles miteinander in Kontext, erwähnt nicht nur das Alte Testament, sondern rezitiert am laufenden Band aus dem Alten Testament. Er appelliert an ihren Nationalstolz und er ist gründlich in seiner Argumentation und total wertschätzend. Er redet so, wie sie es gerne hören. Und er erklärt ihnen das Evangelium, die frohe Botschaft, die Rettung durch Jesus mit dem Alten Testament, mit der Tora, mit dem, was ihnen vertraut ist. Und jetzt denkt ihr vielleicht, er schmiert denen die ganze Zeit Honig ums Maul, um am Ende zu sagen, so, das ist jetzt der letzte Bonbon, den ihr nur noch nehmen müsst. Aber das ist gar nicht der Fall, denn er erklärt ihnen auch, was es für Konsequenzen für sie hat, wenn sie das, was er ihnen anbietet, nicht annehmen. Was es bedeutet, nicht mit Gott in Beziehung zu stehen. Er ist ehrlich. Er spricht die Wahrheit aus und ist dabei trotzdem freundlich und wertschätzend. Und ich glaube, dafür muss man nicht studiert haben. Dafür muss man kein großer Redner sein. Ich glaube, jeder von uns kann in seiner Umgebung freundlich, wertschätzend und ehrlich sein. Weil wir Gott durch Gottes Geist getrieben und gelenkt werden. Und der befähigt uns zu den Dingen, die er uns vor die Füße legt. Am Ende von Paulus' Predigt gibt es viele Entscheidungen. Viele Leute treffen die Entscheidung, mit Jesus quasi unterwegs zu sein. Sie treffen eine Entscheidung für Jesus. Es gibt aber auch einige, die sagen, ja, ich möchte mich noch nicht festlegen, erzähl uns beim nächsten Mal mehr. Und bis zum nächsten Mal verändert sich die Stimmung aber komplett. Auf einmal werden Menschen neidisch auf den guten Redner Paulus und auf die Menschen, die er zu sich zieht. Sie hetzen gegen ihn, sie betreiben Rufmord. Und auf einmal gibt es wieder ordentlich Gegenwind. Und Paulus und Barnabas gehen aber ganz interessant mit dem Gegenwind um. Ich springe mal kurz nach vorne. In Vers 51 und 52 steht: Da schüttelte Paulus und Barnabas den Staub von ihren Füßen als Zeichen der Warnung für die Juden von Antiochia und machten sich auf den Weg nach Ikonion. Die Jünger in Antiochia aber waren trotz dieser Vorkommnisse voller Freude und wurden immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Paulus konzentriert sich auf den Rückenwind, nicht auf den Gegenwind. Er sieht, wohin der Wind Gottes im übertragenen Sinn sein Schiff schon gebracht hat. Das ist seine Perspektive und lässt sich nicht von dem Gegenwind in der aktuellen Situation den Mut nehmen. Wenn ihr an eure eigenen Situationen denkt, an euren Gegenwind in eurem Leben, dann versucht doch mal diese Perspektive einzunehmen. Zu sehen, wo Gott euch schon hingebracht hat, was ihr schon alles mit ihm erlebt habt. Und wenn ihr noch wenig mit ihm erlebt habt oder noch keine Entscheidung für ihn getroffen habt, dann lasst euch davon ermutigen, von diesen Beispielen, die ich euch heute vorstelle, genau das zu machen, nämlich mit Gott unterwegs zu sein, dieses Abenteuer zu leben. Und dann kommen Paulus und Barnabas nach Ikonion und da wiederholt sich quasi fast die gleiche Geschichte. Paulus, gehen in die Synagoge, sie predigen, es gibt viele Entscheidungen und am Ende schwenkt die schöne Situation zu einer negativen Situation und die Menschen aus Ikonien planen einen Mordanschlag gegen Paulus. Der wird vereitelt, Paulus bekommt das mit, flieht und zieht weiter. Und schon wieder gibt er nicht auf, sondern er macht weiter. Und dann passiert etwas, was ich sehr witzig finde und das möchte ich euch mal vorlesen. Und zwar Kapitel 14 von 8 bis 18. Kapitel Apostelgeschichte 14 von 8 bis 18. In Lystra lebte ein Mann, der verkrüppelte Füße hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie auch nur einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus das Evangelium verkündete. Paulus blickte ihn aufmerksam an, und als er merkte, dass der Gelähmte Vertrauen zu Jesus gefasst hatte und dass er überzeugt war, er könne geheilt werden, sagte er mit lauter Stimme zu ihm: Steh auf, stell dich auf deine Füße und richte dich auf. Da sprang der Mann auf und begann, umherzugehen. Und jetzt passiert das Witzige. Als die Volksmenge sah, was durch Paulus geschehen war, brach ein Tumult los und die Leute riefen auf Lykaonisch: Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester des vor der Stadt gelegenen Zeus-Tempels brachte Stiere und Kränze zum Stadttor und wollte zusammen mit der Bevölkerung Barnabas und Paulus Opfer darbringen. Als die beiden Apostel erklärt wurde, was die Leute vorhatten, zerrissen sie entsetzt ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen: Liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernte schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas, wenn auch nur mit größter Mühe, die Volksmenge davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ist das nicht geil? Paulus und Barnabas haben die Chance ihres Lebens. Die stehen auf einer Bühne, die sitzen auf einem Thron, die Stadt hört ihnen zu, sie vergöttern sie. Sie können unbegrenzt Einfluss nehmen, sie können Kontrolle haben, sie können prägen, sie können bewegen. Ist das nicht eine unheimlich gute Position, um mal so richtig Leiter zu sein? Und dann stehe ich hier vor euch und ihr hört mir zu. Und ich rede und ihr hört. Und ich habe Verantwortung. Und diese Verantwortung ist genau die gleiche, die Paulus und Barnabas in dieser Situation gespürt haben. Nämlich den Druck in sich selber, etwas gerade zu rücken. Nämlich zu sagen, es geht nicht um uns. Es geht nicht um uns, sondern es geht um Gott. Ihm gehört die Anerkennung. Nur ihm und immer ihm. Niemanden anderen. Und weil das Wichtigste in der Botschaft der ganzen Bibel ist, nämlich dass Gott die Ehre gebührt. Deshalb mussten Paulus und Barnabas das ad hoc richtig stellen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hättet ihr nicht die Situation nutzen können, um noch ein paar Befehle zu erteilen und erst danach das gerade rücken können? Das wäre doch total sinnvoll gewesen. Die hätten euch aus der Hand gefressen. Und die paar Stiere wären vielleicht nicht so schlimm gewesen. Ihr hättet ja auch danach richtig rücken können. Aber nein, die wichtigste Botschaft der Bibel ist, und wenn man das Alte Testament liest, sieht man das so schön, wie sich das mit dem Volk Israel entwickelt, dass Gott und nur Gott alleine die Ehre gebührt, niemanden anderen. Es geht immer um Gott. Deshalb leben wir hier auf der Erde. Das ist unsere Daseinsberechtigung. Das ist unsere Daseinsberechtigung vor allen Dingen als Christen. Wir haben die Aufgabe, Gott Ehre zu machen. Was ist euer übergeordnetes Ziel in eurem Leben? Was ist das, was über allem steht? Wenn ihr morgens aufwacht und alles vergisst, was passiert ist, was ist das, wofür ihr weiterlebt? Wenn ihr aufmerksam die Bibel lest, werdet ihr immer an den Punkt kommen, dass ihr merkt, Gott will Ehre haben. Gott möchte, dass wir für ihn leben, dass wir ihn in unserem Leben groß machen. Ich habe einen Vater, der sehr gerne Billard gespielt hat schon immer. Und er hat irgendwann aus einer Bar einen alten, verrauchten Billardtisch erstanden. Der stand dann bei uns im Wintergarten. Und das Ziel von meinem Papa war, glaube ich, mich für das Gleiche zu begeistern, wie das, wofür sein Herz schlug. Und er hat trainiert. Wir haben stundenlang haben wir Billard gespielt. Und irgendwann kam die Situation, wo mein Papa angefangen hat, mein Können quasi vorzuführen. Also immer wenn er Leute zum Billardspielen da hatten, die eigentlich mit ihm spielen wollten, hat er immer gesagt, hier Tobi, komm, spiel mal gegen die. Und das hat ziemlich gut funktioniert. In meiner Erinnerung habe ich ziemlich oft gewonnen. Und ich kann mich aber gut erinnern, dass irgendwann der Punkt kam, wo ich nicht mehr gesagt habe, ja, das habe ich alles von Papa gelernt, wo der Punkt kam, wo ich das eigentlich nicht mehr sagen wollte. Wo ich da stand und eigentlich eher gedacht habe, ja, ich bin das Naturtalent. Ich bin derjenige, der mittlerweile sogar besser ist als sein Papa. Ich bin derjenige, der gewonnen hat. Ich wollte nicht mehr auf meinen Papa verweisen. Das fühlte sich irgendwie, naja, so an, als ob ihm die Ehre gebührt, im biblischen Sinne gesprochen. Und in solchen Situationen befinden wir uns von Zeit zu Zeit auch. Wenn ich hier gerade vorne stehe, vielleicht ein bisschen mehr als ihr, die ihr gerade zuhört. Aber es gibt Situationen, wo ihr euch entscheiden könnt, wem möchte ich Ehre erweisen? Gott oder heimse ich mir das selber ein? Paulus und Barnabas waren da ganz klar. Obwohl das eine Situation war, die sie aus missionarischer Perspektive, finde ich, eigentlich sehr gut nutzen hätten können. Und dann passiert wieder das Gleiche wie vorher. Vers 19. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Paulus und Barnabas werden von Göttern zu Dreck. Sie bekommen Anerkennung und dann bekommen sie Verachtung. Ich habe mich gefragt, wie überlebt man das? Also krasser geht's ja nicht. Stiere werden geopfert und danach werden sie umgebracht, gesteinigt. Er hat quasi Glück gehabt, dass er das überlebt hat. Steinigen kann auch den Tod zur Folge haben. Natürlich hat ihn Gott bewahrt, aber er war ein Gott. Und dann wurde er getötet, gesteinigt. Die härteste Strafe, die man kannte. Wie überlebt man sowas? Wie kann man davon wieder aufstehen? Ich glaube, Paulus und Barnabas wussten ganz genau, mein Wert, den definiert nicht die Reaktion der Leute. Mein Wert definiert Gott. Ich mache mich nur von Gott abhängig. In all dem Oben und Unten, in dem Aktienkurs meines Lebens, ist Gott die Konstante. Gott ist das, was konstant bleibt. Der Rest verändert sich, Gott verändert sich nicht. Wo erlebst du Ungerechtigkeiten? Wo hast du vielleicht, gibst du dir richtig Mühe und trotzdem sind es andere, die schön sind, die erfolgreich sind, die gesund sind? Wo fühlst du dich ungerecht behandelt? Vielleicht hast du in der Vergangenheit in Dinge investiert. Vielleicht hast du was gekauft, vielleicht hast du was aufgebaut und auf einmal verliert es an Wert. Auf einmal geht es kaputt. Und du denkst, warum? Oder vielleicht hast du in deine Familie investiert, in Freundschaften investiert, in deine Partnerschaft investiert. Du hast Blut und Tränen geschwitzt und gebetet und trotzdem läuft es nicht so richtig rund. Und du denkst, bei anderen Leuten läuft es, die sich nicht so viel Mühe geben. Das ist doch ungerecht. Warum krieg ich auf einmal Gegenwind und es zerbricht? Und ihr kennt das alle. Vielleicht gerade im Großen, vielleicht gerade im Kleinen. Jeder von euch kennt diesen Gegenwind. Und es ist so ein bisschen die Charakteristik unseres Lebens, dass wir immer wieder Leid erleben, dass wir Versagen erleben und dass wir Zerbruch erleben. Aber das ist nicht Gottes Perspektive auf diese Situation. Es gibt Rückenwind und es gibt Gegenwind. Und Gott schenkt uns immer wieder Trost, er schenkt uns Nähe, er schenkt uns Freundschaft. Manchmal besonders in diesen Zeiten. Das ist seine Perspektive auf die Situation. Es entsteht Mut, es entsteht Vertrauen, es kann Frieden entstehen, wenn wir uns darauf einlassen, Gottes Perspektive einzunehmen. Uns auf den Rückenwind zu konzentrieren, statt auf den Gegenwind. Im Leid und auch trotz dem Leid passieren trotzdem gute Dinge durch Gottes Kraft. Es ist nicht alles gut, was hier passiert. Und versteht mich nicht falsch, ich will auch nicht sagen, dass alle Dinge etwas Gutes haben. Manche Dinge sind auch einfach nur Scheiße. Aber Gott ist trotzdem da und oft ist er in diesen Situationen ganz besonders erfahrbar für uns. Und er trägt durch. Er trägt durch, wie er auch Paulus und Barnabas durchgetragen haben. Denn die finden neuen Mut und Kraft aufzustehen und weiterzumachen. Ich lese Vers 21 bis 23. Danach machten sie sich auf den Rückweg. Sie reisten wieder über Lystra, Ikonien und Antiochia. Und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. In jeder Gemeinde setzten sie Gemeindeälteste ein und vertrauten sie und alle anderen Geschwister im Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie jetzt glaubten. Leben mit Jesus ist immer Mission. Und deshalb ist diese Missionsgeschichte auch total das lehrreiche Beispiel für uns alle, für unseren Alltag. Wir sind mit Jesus unterwegs, egal was wir sagen, was wir tun, Jesus ist dabei und begegnet durch uns anderen Menschen. Und dieses Leben besteht im Wesentlichen aus Machen. Natürlich ist es auch mal dran zu denken, aber der Großteil unseres Lebens besteht aus Entscheiden und Tun. Und das ist gut so. Und wenn ihr euch zu sehr in dem Denken verrennt, kommt ihr nicht vom Fleck. Es ist immer gut, mal Pause zu machen, um mal drüber nachzudenken. Aber das Wesentliche ist entscheiden und tun. Machen, vorwärts gehen, aufstehen, weitermachen. Und das ist ein Abenteuer, das ist ein Erlebnis. Wir sammeln Erfahrungen mit Gott. Wir können dabei authentisch sein. Wir können ehrlich sein. Denn es ist okay, Fehler zu machen. Immer wenn jemand authentisch ist und wenn jemand ehrlich ist, dann eckt er an. Dann gibt es Leute, die sagen, das finde ich nicht gut. Und genau das ist für Gott aber völlig in Ordnung. Wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen sagen, was wir denken. Wir dürfen sagen, was wir fühlen. Wir dürfen uns aneinander reiben. Wir dürfen voneinander lernen. Das ist in Ordnung und es ist gut. Und wir dürfen auch Menschen konfrontieren. Man muss nicht immer alles den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Es darf Konfrontation geben. Konfrontation ist nämlich Ehrlichkeit in seiner Reinform. Und auch wenn man sehr ehrlich ist, kann man dabei trotzdem liebevoll sein. Denn oft entscheidet es sich ja daran, was man währenddessen und vor allen Dingen auch danach tut. Wenn ich jemandem meine Meinung sage, kann ich sehr wohl in der Wortwahl wechseln. Aber selbst wenn ich ausfällig werde, kann ich mich danach dafür entschuldigen. Und wir können weitermachen. Es ist immer noch besser, als alles für sich zu behalten und den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Und gerade im Umgang mit Menschen, die Jesus nicht kennen, ist es, glaube ich, auch unsere Verantwortung, diese ab und zu und vielleicht auch häufiger mit der Wahrheit zu konfrontieren. Und damit meine ich nicht die Wahrheit, dass sie wieder irgendwas falsch gemacht haben, was in der Bibel anders steht. Mit der Wahrheit meine ich das Evangelium, die frohe Botschaft, die ihr Leben verändert. Wir können in Leid und Ungerechtigkeit und Schmerz Gottes Freundschaft und Liebe erfahren. So wie es Paulus und Barnabas auf ihrer ersten Missionsreise ganz intensiv erlebt haben. Und wir können hinfallen und wir können aufstehen und wir können weitermachen. Da ist mir persönlich Paulus und Barnabas total das große Vorbild. Und all das machen wir nur, um Gott Ehre zu machen. Wenn wir nicht mehr wissen, warum wir etwas tun, dann ist das der Grund. Wir leben, um Gott Ehre zu machen. Und wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, bei der wir uns unsicher sind, können wir sie auch daran messen. Und das tun wir, solange wir bei ihm sind. In der Bibel steht, jeder, der in einer Beziehung zu Jesus lebt, der gesagt hat, Jesus, ich habe Scheiße in meinem Leben gebaut, es tut mir leid, ich möchte mit dir leben, verändere du mich, komm du in mein Leben, der verbringt die Ewigkeit, eine extrem lange Zeit bei Gott. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht, aber ich freue mich drauf. Und so lange möchte ich hier auf der Erde hinfallen, aufstehen und weitermachen und alles, was ich entscheide und was ich tue, daran messen, ob es Gott Ehre bereitet.